Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETE Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du uns auch im Mai diesen Jahres begleitest, lieber Steffen. Und wir beide haben ja wieder spannende Themen mitgebracht. Es geht los mit KI. Da hat nämlich der Deutsche Steuerberaterverband am 23.04. eine Muster-KI-Anwendungsrichtlinie herausgebracht. Also für all diejenigen, die sich an etwas orientieren wollen, wenn es um die Anwendung von KI in der Kanzlei, im Unternehmen geht, kann man sich gerne mal diese Richtlinie anschauen. Ansonsten Punkt 2, gerade wenn es um Steuerberater geht, da wurde von dem Bundessteuerberaterkammer die neue Berufsstatistik fürs Jahr 2025 herausgegeben. Die Mitgliederzahl ist leicht gestiegen um 1,1%. Allerdings befanden sich darunter eine ganze Menge Berufsausübungsgesellschaften. Die eigentlichen SteuerberaterInnen sind nur um 0,6% gestiegen auf 89.549. Frauenanteil gibt es auch, da sind wir noch nicht ganz bei 40%, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass die auch dann irgendwann mal die 50% erreichen. Wo es ein bisschen schlecht aussieht, ist tatsächlich bei den Ausbildungsverhältnissen, die sind um 1,3% gesunken auf noch knapp 17.000 Ausbildungsverhältnisse. Das reicht natürlich nicht so ganz. Gerade damit der Berufsstand dann eben auch in Zukunft gut aufgestellt ist, bräuchte es mehr Ausbildungsverhältnisse, also wer das anbieten kann, dann immer gerne bitte. Das BMF hat dann auch noch zu etwas berichtet, und zwar zur Investmentbesteuerung. Es scheint ja ein neuer Trend zu sein, Gesetze nochmal zu evaluieren. Hier hatte der Finanzausschuss des Bundesrates sich an die Regierung gewendet und sich gewünscht, dass eben nochmal die Investmentbesteuerung, die seit 2016 ja reformiert ist, sich nochmal anzugucken, ob denn das Ganze dann auch sinnvoll gewesen ist. Und diverse Gutachter sind jetzt wohl dazu gekommen, dass das also tatsächlich das behördliche Verfahren erleichtert hat und wohl auch die Steuerpflichtigen entlastet habe. Tja, gut, das ist also eben die Sicht der Finanzverwaltung auf das Investmentsteuergesetz. Wer mag, kann sich das gerne mal angucken. Ansonsten gibt es neue Umsatzsteuerformulare, die sollten dann also in Zukunft dann auch angewendet werden, gerade im Bereich des internationalen Verkehrs von Lieferungen und Leistungen. Da gibt es ja das Formular UST1TN, wo es darum geht, dass vor allem deutsche Unternehmer nochmal dann eben ihre Eintragung als Steuerpflichtiger nachweisen müssen. Dann gibt es das Formular UST1TS, was überarbeitet worden ist. Da geht es ja um die Bescheinigung über die Ansässigkeit im Inland eines ausländischen Unternehmers. Und für Bauleistungen oder Gebäudereinigungsleistungen ist das Formular UST1TG angepasst worden. Auch das ist dann also ab jetzt zu benutzen. Was in Zukunft erst zu benutzen ist, ist die Einordnung in Größenklassen für die zukünftigen Betriebsprüfungen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, unterliegen Betriebsprüfungen ja auch immer der Größe des Unternehmens. Es gibt ja dann zum Beispiel Dauerprüfungen für große Betriebe und dann eben entsprechend werden kleinere und mittelgroße Unternehmen nicht jedes Mal geprüft, sondern in statistisch richtigen Zeitabständen. Dafür muss ich dann aber eben die Unternehmen dann auch in Größenklassen einsortieren und ab dem 01.01.27 gelten dann also neue Größenklassen nach dem BMF-Schreiben vom 27. April 2026. Ein Hinweis noch zu einem BMF-Schreiben vom 9. April. Das lautet Steuerbefreiung für die einer Einfuhr vorangehenden Lieferung von Gegenständen. Klingt ein bisschen sperrig. Das ging durch die Presse und da ging es vor allem um den Anwendungsfall, dass Edelmetalle in Zolllager geliefert worden sind und dann innerhalb des Zolllagers vor allem an Privatpersonen verkauft worden sind. Und innerhalb des Zolllagers sind dann die entsprechenden Verkäufe umsatzsteuerfrei. Das möchte das Bundesfinanzministerium nicht. Die sehen darin also irgendwie eine Steuergestaltung, ja, dass da eben umsatzsteuerfrei verkauft wird. Die möchten dann eben diese Lücke schließen. Und das haben die eben mit diesem BMF-Schreiben vom 9.4. gemacht, dass sie gesagt haben, eben in den Fällen ist dann das Ganze doch umsatzsteuerbar und pflichtig. Unseres Erachtens basiert das nicht auf der eigentlichen, dem Gesetzeswortlaut, kann dem also jetzt so nicht herausgelesen werden. Von daher kann es sein, dass es da demnächst dann auch nochmal Finanzgerichtsverfahren dazu gibt, ob denn diese Ansicht des Bundesfinanzministeriums richtig ist. Die Bundesregierung hat am 28.04. mal wieder FAQs aufgesetzt. Da geht es um die Energie und Energieversorgung. Wer also dann entsprechend die Ansicht der Bundesregierung zu unserer Energieversorgung sich antun möchte, kann das gerne auf deren Seite machen. Ein Tipp nochmal von mir. Es gibt ein Dashboard Konjunktur, also das ist dann eine Seite im Internet, www.dashboard-konjunktur.de. Da werden zum Teil tagesaktuelle Werte, gerade im Bereich der Energie, veröffentlicht. Das ist eine Seite von Destatis, also von daher seriös und neutral. Und wer da dann eben die aktuellen Preise, Füllstände von unseren Gasanlagen und sehen möchte, kann es also beim Dashboard Konjunktur sich dann gerne nochmal angucken. So, und jetzt hast du ja eine kleine Revolution für uns.
Genau, die Revolution in der grenzüberschreitenden Arbeitstätigkeit. Also jeder, der mal einen Vortrag im Ausland gehalten hat oder einfach nur zu einem Geschäftstermin ins Ausland gereist ist, weiß, wovon ich rede. Die ungeliebte A1-Bescheinigung, die, wenn man mittlerweile sie auch digital beantragen kann, doch zu einem gehörigen bürokratischen Aufwand führt, soll abgeschafft werden. Das EU-Parlament und der Rat haben sich darauf geeinigt, dass man zumindest für kurzfristige Geschäftsreisen und Entsendungen eine solche Pflicht aufhebt. Aber in diesem Zusammenhang ist bei dem Trilog auch noch etwas anderes angesprochen worden, nämlich das Vertragsverletzungsverfahren, was die Kommission im Januar diesen Jahres gegen Deutschland eingereicht hat. Worum geht's? Es geht um die Visumpflicht nach Van der Elst. Arbeitgeber mit Unternehmern im Ausland oder Unternehmer im Ausland, die ihre Mitarbeiter kurzfristig nach Deutschland entsenden wollen, um hier Arbeitsleistungen oder Dienstleistungen zu erbringen, benötigen ein solches Visum. Jeder, der damit zu tun hat, weiß, wie schwierig es ist, in den deutschen Botschaften in Prag oder in Warschau an Termine für ein solches Visum zu bekommen. Und da sagt die Kommission, das ist ein Verstoß gegen die europäische Dienstleistungsfreiheit, wenn man diesen Unternehmern solche Steine in den Weg rollt. Also soll diese Visumpflicht aufgehoben werden und die entsandten Arbeitnehmer können eben wie in jedes andere europäische Land reisen, ohne dass es dazu eines Visums bedarf. Ich finde eine sehr positive Entwicklung.
Finde ich auch. Es gibt ja dann doch zum Teil Arbeitnehmermangel hier in Deutschland und ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden, Steffen.
Na, unbedingt.
Wie sich das weiterentwickelt, also das würde mich auch interessieren. Ja, und zum Abschluss dann noch ein Hinweis auf ein BMF-Schreiben vom 29. April. Da geht es um die Sanierungsklausel nach 8c Absatz 1a KSDG. Hier hat das BMF nochmal die aktuelle Rechtsprechung und Ansichten mit eingepflegt. Natürlich dann eben aus Sicht der Finanzverwaltung. Wer eben dann aber wissen möchte, wie das BMF über die Sanierungsklausel denkt und vor allem, wann ich die ziehen kann, um einen möglichen Verlustuntergang zu verhindern, dem sei dann das entsprechende Schreiben auch nochmal empfohlen. Ja, und da kommen wir dann auch schon zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und da habe ich Ihnen was vom BFH mitgebracht. Da geht es um eine Handgeldzahlung an einen Profisportler. Ja, also der war in einem Vertrag mit einem aktuellen Verein, der wollte in einen anderen Verein und der neue Verein hat ihm eben dann für die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ein Handgeld gezahlt. Das ist nicht so ganz unüblich, dass man so eine Signing-Fee bekommt und das ist jetzt auch nicht nur im Profisport üblich. Das gibt es in anderen Bereichen auch. Das gibt es selbst hier bei Steuerberatern, Rechtsanwälten, Unternehmensberatern, Ärzten und was weiß ich. Also um denjenigen zu motivieren, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, kann man solch ein Handgeld zahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird denn eigentlich dieses Handgeld bilanziell und steuerlich behandelt? Und damit hat sich dann also der BfH dezidiert auseinandergesetzt und aus meiner Sicht kann man die folgenden drei Wege hier ganz gut beschreiben. Wenn ich als derjenige, der jetzt den Vertrag unterschreibt, einen Vertrag bekomme, der eine Mindestlaufzeit hat, dann ist dieses Handgeld als Rechnungsabgrenzungsposten zu behandeln. Wenn dann aber ich aus einem Vertrag rausgelöst werde, also jetzt hier so ein ablösepflichtigen Transfer vorliegt, dann entsteht ein Wirtschaftsgut, in dem Fall, wenn wir einen Profisportler hatten, Spielerlaubnis. Und dann ist es Anschaffungskosten für dieses Wirtschaftsgut Spielerlaubnis. Und dann wird es über die voraussichtliche Laufzeit dieses Vertrages dann entsprechend abgeschrieben. Wenn ich hingegen jemanden habe, den ich nicht aus dem Vertrag rauslöse oder ich verlängere meinen Vertrag, dann ist das Ganze, also gerade jetzt eben dieses Handgeld, sofort abzugsfähige Betriebsausgabe. Also es kann sein, Rechnungsabgrenzungsposten, Anschaffungskosten, die abgeschrieben werden oder dann eben sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Da muss man dann eben genau hingucken und da ist das Urteil sehr instruktiv. Dabei handelt es sich um das Urteil des BfH vom 3. März 2026, Aktenzeichen Römisch 9, R33 aus 23.
Ja, ich habe ein Urteil mitgebracht aus Hamburg. In dem Fall ging es um eine Diffamierung von Mitarbeitern durch einen anderen Mitarbeiter. Der hat bewusst unwahre Tatsachen aufgestellt in Bezug auf einen Kollegen und das dem Vorstand des Arbeitgebers geschickt. Der hat ihn daraufhin im Jahre 2019 gekündigt. Das Ganze schaukelte sich dann hoch und ging bis zum Bundesarbeitsgericht. Bis dahin wurde die Kündigung als unwirksam bezeichnet. Das Bundesarbeitsgericht hat im Jahre 2021 dieses Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das LAG in Hamburg zurückverwiesen. Das hat jetzt entschieden, dass diese Kündigung doch wirksam sei. Also, was sagt uns das? Gut Ding will Weile haben. Das war das Urteil des LAG Hamburg vom 10. November 2025 zum Aktenzeichen 4 SA 14 aus 22. Ja, dann habe ich noch ein Urteil mitgebracht und das spielt im sehr spannenden Spannungsverhältnis zwischen KI und Urheberrecht. Wenn man denn ein fremdes Foto bearbeitet, wann kann man das als eigene Kreation in seinem Bericht online verwenden? Da hat sich das OLG Düsseldorf die Sache konkret angeschaut und entschieden, dass das Prompting des Nutzers und dessen schöpferischen Fähigkeiten eine Rolle spielen oder entscheidend sind. Immer dann, wenn in eigenständiger Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass hier eigene, freie, kreative Entscheidungen getroffen werden, dann haben wir ein eigenes künstlerisches Werk. Wird einfach nur der KI die Entscheidung überlassen, wie das Ergebnis aussehen soll, ohne Anweisungen zu übergeben, dann hat das Ganze keinen eigenen künstlerischen Wert. Ich glaube, das ist jetzt nicht das letzte Urteil in diesem Bereich. Da werden wir wahrscheinlich auch sehr spannende Entwicklungen erleben. Das war das Urteil vom OLG Düsseldorf vom 2. April 2026 zum Aktenzeichen 20W2 aus 26.
Ja, prima, Steffen. Vielen Dank. Das war es dann auch schon für diese Woche. Schön, dass du hier so viele Urteile mitgebracht hast und dann freue ich mich dann schon auf die nächste Folge.
Da freue ich mich auch schon drauf. Dann bis nächste Woche.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.